die Kinderbuchpraxis. Hier behandeln Dr. Stefan und Mr. Ralf Themen rund ums Kinder- und Jugendbuch. Sie sprechen über aktuelle Entwicklungen auf dem Buchmarkt oder über Bücher. Und zwar jeden zweiten Freitag. Mr. Ralf, das ist Ralf Schweikart, Kritiker, Blogger und Vorsitzender des Arbeitskreises für Jugendliteratur.
Über Jugendbücher streite ich gerne.
Dr. Stefan, das ist Dr. Stefan Haug, Börsenblatt-Redakteur und Juror bei vielen Jugendbuchpreisen.
Bilderbücher sind das A und O.
Als Sprechstundenhilfe sorgt Börsenblatt-Redakteur Kai-Uwe Vogt für Ordnung im Praxisalltag.
Ja, auf jetzt! Das Wartezimmer leert sich nicht von allein.
Und jetzt willkommen in der Kinderbuchpraxis.
Also, ich bin jetzt hier mit dem Frühjahrsputz in der Kinderbuchpraxis fast durch, aber ich weiß nie, wohin mit den Comics. Das ist immer so ein Gekruschel und es lässt sich schlecht einsortieren. Irgendwie brauchen wir da was anderes.
Hast du jetzt so viele Comics?
Nee, Moment, also inzwischen muss ich sagen, wir haben doch viel mehr in gebunden als Hardcover in der festen Form. Also ja, die sind doch schon längst raus aus dieser Heftchen-Ecke, aber gut, wir haben da noch ein paar, stimmt. Also die tust du mal in den Kaste und das andere Mal tun wir das Regal. So
machen wir ein neues Feld auf.
Ja.
Kindercomic, Jugendcomic und dann stellen wir das alles mal schön ordentlich da rein.
Wir haben schon ausgezeichnet. Ihr habt doch gerade im Deutschen Jugendliteraturpreis die Tanja Isch ausgezeichnet.
Stimmt, mit Boris Babette und lauter Skelette.
Das ist auch witzig. Du, mit der könnten wir doch auch mal schwätzen.
Ja, oder? Kindercomics
zum Beispiel. Die ist doch auch Hessin zumindest. Also
geboren, in Hanau geboren.
Komm, da hätte ich jetzt gerade mal Lust.
Hallo, hier ist Tanja.
Und hier ist der Ralf.
Und hier ist der Stefan von der Kinderbuchpraxis. Hallo, grüß dich. Schön, dass du Zeit hast für uns, weil wir über Comics, Kindercomics, die immer mehr werden eigentlich oder immer mehr einen Siegeszug in den Kinderzimmern und auch in den Buchläden feiern. Und zwar
und im letzten Jahr auch der Sparte Kinderbuch den Deutschen Jugendliteraturpreis bekommen haben. Kommen wir ja bestimmt gleich dazu.
Unser Eindruck ist, dass es der Kindercomic raus aus dieser Heftchenecke ist. Es gibt es eben in gebundener Form als Hardcover mehr und mehr und eben auch für Kinder, nachdem so vor 10 Jahren es angefangen hat mit Graphic Novels für eigentlich dann Erwachsene und dann für Jugendliche. Und jetzt ist es aber auch eben in gebundener Form. Es wird mehr und mehr, die ganzen Verlage setzen der Reihe nach. Man kann gucken und jedes Programm ist irgendein Verlag, jedes Frühjahr, jeder Herbst, wo ein anderer Verlag sagt, wir machen auch einen. Und uns fiel das auf und ich weiß nicht, wie dein Eindruck ist, du hast ja nur mehr zu tun, ob du auch den Eindruck hast, dass das raus aus dieser Heftchenecke ist.
Ja, das definitiv. Ne? Also es findet immer mehr Anerkennung. Ich habe auch das Gefühl, so bei den Literaturhäusern und bei den ganzen Lesefördereinrichtungen ist es total angekommen, dass Kindercomics eben was total Wertvolles sind, um Kinder an Comics und auch an Bücher ranzuführen, die vielleicht vorher so ein bisschen Angst haben vorm Lesen oder keine Lust drauf haben, ne? Dann ist es halt eher eine spaßigere Angelegenheit oft, ja. Und man wird nicht so erschlagen von langen Texten und es ist für viele Kinder dann viel schöner mit dem Lesen anzufangen damit.
Und du hast ja Illustration studiert, bist aber auch von deiner Zeichenart her oder jetzt auch von den Büchern her dann irgendwie in Richtung Comic unterwegs. Hat sich das irgendwie auch aus dem Studium so ergeben oder war deine Vorliebe für Bildergeschichten schon immer da?
Ich bin da irgendwie so reingerutscht, muss ich sagen. Also ich hatte gar nicht so viel mit Comics zu tun als Kind und ich hatte auch während des Studiums jetzt gar nicht die Absicht, Comics zu machen tatsächlich. Also ich habe eher im Bilderbuchbereich studiert. Und mein erstes Buch, was meine Bachelorarbeit war, super cool, was ja auch im Jaja Verlag erschienen ist 2015, sollte eigentlich ursprünglich ein Bilderbuch sein. Bloß ist mir das furchtbar schwer gefallen, weil ich irgendwie ja gerne Figuren zeichne und gerne Szenen zeichne, aber so richtig Hintergründe, Perspektiven, jetzt eine große Doppelseite zu gestalten, ne, das fällt mir irgendwie super schwer. Und daher ist das irgendwie nichts geworden mit diesem Bilderbuch. Und ich habe mir irgendwann gedacht, vielleicht ist es einfacher, wenn das Ganze in kleinen Kästchen stattfindet und habe das einfach mal ausprobiert. Ja, und seitdem mache ich das so. Ja.
Wobei, also damals bist du mir als allererstes mal aufgefallen, weil ich in der Serafina-Jury, diesem Nachwuchspreis für Illustration der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur bin und da haben wir dich ja nominiert mit Super Cool. Und wir fanden es eigentlich eine geniale Idee. Sieht ja aus wie ein Schulheft. Also wie so eine kleine Klatte, wie ein Schulheft, was sozusagen von der Form die Protagonistin oder auch die Protagonisten, die es insgesamt gibt in dem Buch, die sind ja alle in der Grundschule. Und wir dachten, das passt ja eigentlich total, weil das dann so authentisch sozusagen vom Erzählstil wirkte und du hast da auch den Buntstift gewählt. Also irgendwie fanden wir gerade diese Form des Schulheftes so passend, dass wir das genial fanden. Also wir wären gar nicht auf die Idee gekommen. Ich glaube, wenn das ein Bilderbuch gewesen wäre, weiß ich gar nicht. Also gerade diese Form hat uns damals total überzeugt.
Ja, das freut mich natürlich. Ja, ich finde es auch nach wie vor gut, dass ich in diese Ecke dadurch da reingeraten bin. Ne? Es funktioniert einfach gut.
Und du hast ja seitdem experimentiert mit Farben, mit Formen, weil, wie gesagt, Buntstift, wenn man da dieses nebeneinander hält, der ist super cool aus dem Ja-Ja-Verlag in Weimar. Und jetzt das...
Boris Babette.
Genau. Wenn man das nebeneinander hält, das sind zwei Welten erstmal. Und das heißt, du ja, hast dich jetzt, warum hast du dich jetzt sozusagen, also in dieser Form, also hast du rumexperimentiert und gedacht, was könnte jetzt für Babette die adäquateste Erzählform Stil her sein?
Das war auch keine bewusste Entscheidung. Da sind ja auch einige Bücher dazwischen. Ich glaube, 5 oder 6 sind zwischen Supercool und Babette. Mhm. Und da hat sich das einfach organisch in eine andere Richtung entwickelt. Es ist immer detaillierter geworden. Es gibt jetzt doch viel mehr Farben als bei Supercool. Das war ja eine sehr begrenzte Farbpalette von, ich glaube, nur 4 Farben. Genau, also es war keine bewusste Entscheidung, sondern es hat sich in die Richtung entwickelt und damit bin ich auch ganz zufrieden. Ich mag es schon, dass es jetzt ja einfach noch mehr Details gibt, mehr Räume, mehr zu sehen gibt irgendwie im Hintergrund. Und
es ist ja jetzt auch ein deutlich umfangreicheres Buch. Also es ist ja ein, kann man so will, eine Graphic Novel für Kinder. Hat sich das aus der Geschichte heraus so ergeben oder war diese Geschichte schon so in dem großen Rahmen auch gedacht, als du dann angefangen hast, sich mit dem Projekt zu beschäftigen?
Ja, das war auch nicht geplant. Also so meine ersten Notizen und Aufzeichnungen für das Babette-Buch sind irgendwie ein querformatiges, kleines Comicbuch für kleine Kinder gewesen. Ich habe 40 Seiten, glaube ich, hingeschrieben. Also eher ein Bilderbuchformat, aber in Comicform für kleinere Kinder. Und dann sind es irgendwie 160 geworden. Ich weiß auch nicht genau, wie. Es ist, glaube ich, die Art, wie ich erzähle, die es dann jetzt inzwischen irgendwie fordert, dass man dann doch einige Seiten hat am Ende, ja. Aber ich mag das eben auch, wenn man in der Geschichte dann wirklich richtig eintauchen kann und Protagonisten hat, die man wirklich über viele Seiten kennenlernen kann. Ja, es liegt mir irgendwie inzwischen mehr. Auch wenn es natürlich dann immer gleich ein richtig großer zeitlicher Aufwand ist, natürlich.
Ja, man lernt ganz viele Figuren kennen. Vom Opa angefangen bis zu Mitschülern und dann die Jungs in der Sportlerumkleide und so, die dann fies sind. Wie bist denn du auf die Figur dieser Babette gekommen, dieses Tier, wo man bis zum Ende nicht weiß, was es für ein Tier ist?
Es ist ein Wesen an sich,
ja, das man sprechen kann.
Immerhin. Aber man hat einen kleinen Sprachfehler.
Und ein lebenswertes Tier. Also man mag das ja, ja, sofort. Ne? Wie bist du auf die Idee gekommen?
Das kann ich gar nicht so genau sagen. Also bei dem Buch war es tatsächlich so, dass ich den Titel zuerst hatte. Und zwar war ich irgendwie, ich weiß auch nicht, mir war langweilig oder ich wollte nicht das arbeiten, was ich gerade eigentlich arbeiten müsste und war auf der Webseite reimmaschine.de, wo man ein Wort eingeben kann. Dann spuckt sie alle Reime auf das Wort aus, auch schön geordnet nach Anzahl der Silben und so. Und ich weiß nicht mehr genau, was ich eingegeben habe. Ich kann es nicht mehr sagen. Also vielleicht Skelette oder Klarinette, Toilette. Irgendwas habe ich da eingegeben und mir alle Reimwörter, die ich spannend fand, auf so einen Zettel geschrieben. Und da war eben Babette dabei. Also Babette, Klarinette, Skelette und so weiter stand auf diesem Zettel. Und irgendwie hing bei mir schon lange ein Zettel an der Wand, auf dem Boris stand, weil ich mir immer mal gute Namen aufschreibe, die ich nochmal für eine Geschichte verwenden will. Und irgendwie fand ich Boris gut. Und so hat das dann zusammengefunden. Boris, Babette und lauter Skelette. Hatte ich dann auf einem separaten Zettel irgendwie aufgeschrieben, dachte, ja, das klingt irgendwie ganz cool, das könnte doch eine Geschichte sein. Und dann habe ich davon ausgehend eben angefangen zu überlegen, wer ist das denn dann? Wer ist Boris? Wer ist Babette? Warum die Skelette?
Tja, und dann ging das Kopfkino ging dann los.
Ja.
Toll.
Ja, aber trotzdem ist die Frage ja noch nach dem Wesen Babette, wie das irgendwie entstanden ist, weil es ja doch ein sehr ungewöhnliches Ding oder ein ungewöhnliches Wesen ist, dem man dann auch diesen kleinen Sprachfehler, den wir als Hessen sehr gut nachvollziehen können, verpasst hat. Wie kam es zu dieser Figur?
Also erstens wollte ich auch gerne mal ein Buch machen mit einem kleinen fantastischen Element. Das war ja bisher nie bei mir so. Alles war immer realistisch. Das wollte ich diesmal anders machen. Und früher war ich totaler Alf-Fan als Kind, der ja auch ein Außerirdischer ist, der in eine Familie kommt. Ich glaube, das hat da auch mit reingespielt, ne, dass ich das einfach damals schon irgendwie schön fand und eine coole Idee. Und dann gibt es beim Urmel aus dem Eis gibt es eine Figur, ich glaube, das ist der Pinguin, der auch auch einen Sprachfehler hat, aber einen anderen Sprachfehler. Der sagt, glaube ich, immer Mupfel anstatt Muschel. Und das habe ich auch noch erinnert, dass ich das als Kind total gerne mochte. Das fand ich immer total niedlich und habe mich gefreut über dieses lustige Wesen, das so lustig spricht. Ich glaube, das waren so zwei Inspirationen dafür. Ne? Einfach ein nettes, unbestimmtes Wesen, das zu einem Kind oder zu einer Familie kommt und dann auch noch irgendwie lustig spricht.
Wie reagieren denn, du machst ja auch Lesungen, wie reagieren denn dann die Kinder auf diese Babette-Figur?
Fragen die das auch, was wir gefragt haben, oder fragen die ganz andere Sachen?
Ah, die fragen meistens eher andere Sachen, auch eher persönliche Fragen, wenn sie mich was fragen dürfen. Aber die lieben Babette total. Also die mögen das mit dem Sprachfehler super gerne und finden das immer richtig lustig und beömmeln sich total bei Lesungen. Außer, ich war einmal in Baden-Württemberg letztes Jahr auf Lesereise, auch so schön auf der Schwäbischen Alb und so. Und da schwäbeln auch die Kinder selbst. Und da habe ich wirklich festgestellt, da wird wenig oder gar nicht über den Sprachfehler von Babette gelacht.
Weil die selber einen haben.
Nein, das darf ich nicht. Das kann ich auch so jetzt gerade nicht sagen.
Ja, ich glaube, ich darf es da nicht mehr einreißen, wenn ich das so sage.
Nein, aber dialektbedingt wird da ja oft anstatt ist gesagt und so. Das ist bei denen eher gewohnt. So, ne?
Also, aber bei uns in Hessen ja auch ich. Also ich, sagt man auch.
Ja,
ich
schon,
und
ja.
Ich und so weiter. Also da kenne ich mir auch. Das Schorsch, also ganz das Weiche.
Das Weiche.
Also das sind mir, ganz, also du bist ja auch aus Hessen, oder? Also gebürtig zumindest.
Genau, ja, vielleicht spielt es da auch irgendwie unbewusst mit rein, das kann schon sein.
Das Weiche. Bist du eigentlich aufgewachsen oder auch in Hessen oder bist du dann schnell schon in die nördlichen Gefilde?
Ich bin tatsächlich nach dem Abitur nach Hamburg gezogen, also da war ich dann schon 21.
Also dann hast du die hessische Grundkultur mitgekriegt.
Ja, eigentlich schon.
Genau.
Aber sag mal, du machst ja dann, du liest ja nicht nur vor Kindern, sondern du machst ja auch mit den Kindern Workshops, das heißt also du entwickelst mit denen selber Comics und die dürfen sich selber als Comic-Illustratorin, Illustrator betätigen. Wie funktioniert das? Gibst du denen eine kleine Geschichte vor oder wie darf man sich das vorstellen, wenn du in einem Workshop mit denen arbeitest?
Meistens mache ich gar keine ganze Geschichte mit denen, weil das dann doch relativ komplex ist und so ein Workshop, der meistens nur irgendwie anderthalb, zwei Stunden geht, sich da eine ganze Geschichte auszudenken, ist eher schwierig. Also da gibt es meistens eher Schwerpunkte, wie wir denken uns die Figuren für eine Geschichte aus und haben schon mal so erste Ideen für Sachen, machen vielleicht schon mal ein paar Panels, aber die ganze Geschichte ist dann noch eher schwierig. Aber mein Liebstes ist tatsächlich, mir die Figuren auszudenken und das ist deshalb oft auch ein Schwerpunkt bei meinen Workshops. Es macht am meisten Spaß, finde ich, ne? Jetzt auch zu überlegen, wie sind die so drauf, einen kleinen Steckbrief für die schon mal zu schreiben und die dann schon mal in verschiedenen Situationen zu zeichnen und so. Das macht mir viel Spaß und den Kindern auch.
Und dann holst du da auch Kinder ab, die jetzt eher so mit Literatur lesen und sowas nicht so viel zu tun haben. Merkst du das oder siehst du das anhand der Kinder, die sich dann in diesen Workshops beteiligen? Ist das so ein integrativer Ansatz zu sagen, nee, komm, wir machen jetzt hier keine klassische Literaturarbeit, sondern wir arbeiten jetzt an einer Umsetzung von einer Idee oder einer Art Comic?
Das Publikum, was für Kinder in so einem Workshop sitzen, ist halt immer super unterschiedlich, ne? Je nachdem, was da der Rahmen ist. Also wenn das in einem Rahmen ist, bei dem die Kinder irgendwie für den Workshop aktiv angemeldet werden und so, ne, sind das meistens Kinder, die sehr viel mit Lesen und Büchern zu tun haben und da schon super drin sind. Ich mache aber auch viel mit Schulklassen, wo man dann einfach wirklich alle Kinder erreichen kann und auch oft in eher prekären Stadtteilen, die dann meistens eher wenig mit Lesen und Büchern zu Hause zu tun haben. Aber auch die kann man mit Comics super dafür begeistern. Also ein Projekt mache ich mit dem Hamburger Verein Seiteneinsteiger, die ja ganz viel Leseförderprojekte machen. Das heißt, eine Klasse liest einen Comic. Das mache ich zweimal im Jahr mit insgesamt dann 6 Klassen, die meinen Comic Boris, Babette und Lauter Skelette im Unterricht lesen und im Unterricht dazu arbeiten. Also ich habe Arbeitsmaterialien dazu erarbeitet, die dann benutzen im Unterricht und ich besuche die am Anfang des Projekts und am Ende und mache mit denen nochmal Workshops und krieg von denen ganz viel Feedback auch zum Buch. Die haben auch schon Fehler gefunden, die sonst noch niemand im Buch gefunden hat, die dann für die zweite Auflage verbessert wurden. Die gucken also sehr genau hin, aber davon abgesehen sind die danach alle sehr begeistert vom Thema Comics lesen und Comics selber machen und sind dann da total drin und sind total angefixt, auch selber sich Geschichten auszudenken. Und das ist total toll zu sehen. Und das sind eben immer Schulen in eher Brennpunkt-Stadtteilen.
Geht das aber manchmal auch bei denen beim Zeichnen in die Manga-Richtung, weil das ja auch sehr beliebt ist, dass die so in dieser Manga-Richtung auch mit übergroßen Augen und so zeichnen?
Manchmal so vereinzelt gibt es das schon, aber ich habe eher die kleineren, das sind so dritte, vierte Klassen immer, und die sind noch nicht so mit Mangas unterwegs. Ich glaube, das kommt immer ein bisschen später erst. Meistens.
Du hast ja für dieses Buch den Deutschen Jugendliteraturpreis bekommen und auch in der Sparte Kinderbuch. Ich überlege gerade von den Protagonisten her, eigentlich, die sind ja schon ein bisschen älter, also die eine macht ein Auslandsjahr. Ich würde ja eher als, also auch Boris, eher als jugendlich einschätzen, oder? Oder ist das fluid sozusagen und gar nicht so festgelegt? Oder wird der, manchmal habe ich auch den Eindruck gehabt beim Lesen, der wird immer jünger. Wie hast du die angelegt, von altersmäßig?
Ja, für mich ist Boris eigentlich ungefähr 10. Ist absichtlich jetzt nicht im Buch so ausgeführt, weil damit man sich eben besser mit ihm identifizieren kann. Ne? Wenn man vielleicht 11 ist, hat man keine Lust mehr, Geschichten über 9-Jährige zu lesen oder so. Ne? Daher ist es so ein bisschen offen gelassen. Aber für mich ist er ungefähr 10.
Und die mit dem Auslandsjahr?
Die ist 16. Lynette ist schon 16. Ist genau, das 16, ist ja Boris Nachbarin.
Okay.
Genau.
Ah, okay,
ja.
Vielleicht habe ich deshalb diese
hast du dir das so gemerkt, dass da noch so ein älteres Kind dabei war, eine Jugendliche.
Ja, aber die meisten anderen sind in Boris Alter, ne? Also seine Kumpels sind in seinem Alter. Die Nachbarin Jette ist nochmal jünger.
Ja, die ist nochmal jünger. Wie war das mit dem Preis für dich? Ich entsinne mich, als ich, weiß nicht, vor 15 Jahren in der Jury vom Deutschen Jugendliteraturpreis war, da hatten wir erstmals einen Comic ausgezeichnet. Es gab einen Aufschrei, auch in den Medien, im Feuilleton, ob wir alle bekloppt wären, weil es ging hier schließlich um Literatur, Kinder- und Jugendliteratur und wie man auf die Idee kommen könnte, das war sogar ein Sachcomic, Mutter hat Krebs. Wie man das machen könnte, und das ging ja nun gar nicht. Inzwischen ist es eher selbstverständlich geworden, harte Arbeit, aber es gehört eben auch zur Literatur dazu. Ich glaube, jetzt ist es erstmals, dass eben ein Kindercomic in der Sparte, nicht oft ist es ja dann Bilderbuch, wo so reingenommen wird, aber in der Sparte Kinderbuch, ein ganz ernsthaftes Kinderbuch. Wie war das für dich? Wie waren die Reaktionen, als du diesen Preis im Herbst bekommen hast?
Naja, es ist ja schon die Nominierung. Es ist ja schon früh, dass man da auch sieht, oh, guck mal, im Kinderbuch war ja auch noch Tripp mit Tropf war auch nominiert.
Stimmt, aber dann auch den Preis eben. Ne?
Und dann noch den Preis,
Die Reaktionen sozusagen.
Die Reaktionen von außen, meint ihr, die dann so bei mir ankamen? Ja, die waren sehr positiv. Ne? Also, dass das jetzt für einen Comic verliehen wurde, war gar nicht so sehr Thema, hatte ich jetzt den Eindruck. Ne? Also, ich habe auch das Gefühl, das ist jetzt, wird als normal empfunden, dass auch ein Comic den Deutschen Jugendliteraturpreis erhalten darf und das kein großes Thema mehr ist. Das war eher jetzt so mein Eindruck.
Mhm, toll. Und wie war es für dich, als du ihn bekommen hast?
Würde mich auch interessieren. Ja, ich dachte immer, das dauert jetzt ein paar Tage, bis es bei mir ankommt, dass das wirklich passiert ist. Aber es ist bis heute nicht richtig angekommen. Ich rede darüber und weiß, dass das stimmt und dass ich das weiterhin behaupten darf, dass es so ist. Aber so richtig bei mir angekommen ist es nicht, dass das wirklich passiert ist, weil es für mich so unrealistisch ist. Also schon die Nominierung war einfach eine unglaubliche Freude bei mir. Und dass ich den bekomme, war für mich komplett unvorstellbar. Also deswegen ist es wirklich noch nicht angekommen, so richtig.
Also du musst die Momo, diese Preisfigur, die musst du quasi irgendwo ganz groß, dass du vor der Haustür oder
direkt
irgendwie
neben der Kaffeemaschine,
genau, dass man jeden Tag draufsteht. Ja, ich hab's gewonnen. Ja, es ist wirklich wahr. Okay.
Ja, so ist es ein bisschen tatsächlich,
Aber was natürlich auch immer noch eine Rolle spielt, also du hast jetzt gesagt, ja, der Preis selber, dass der für einen Kindercomic verliehen wurde, gar kein Problem, hat keiner sich aufgeregt. Aber was ich mir noch so im Hinterkopf habe, ist, dass der ein oder andere Buchhändler, die ein oder andere Buchhändlerin sich ja dann auch schwer tut, so einen Kindercomic zu den Kinderbüchern zu stellen. Oder oftmals gibt es ja auch noch eine Comic-Ecke. Also dass es da ja durchaus noch das ein oder andere kleine Problemchen gibt, wie man mit solchen Büchern umgeht. Machst du diese Erfahrung auch, dass es dort ein bisschen schwieriger ist, oder ist das keine?
Ja, doch, ich habe schon immer auch den Eindruck, gerade also jetzt in Hamburg oder Berlin oder in Frankfurt, das ist, glaube ich, noch mal ein bisschen was anderes. Aber sobald man in kleineren Städten unterwegs ist, habe ich das Gefühl, es gibt in den Buchläden, die auch eigentlich total tolle Kinderbuchabteilungen haben, zum Teil überhaupt keine Kindercomics. Und wenn man dann mal nachfragt, kommt irgendwie, das ist nicht unsere Zielgruppe oder sowas in die Richtung, was mich total wundert, wenn die gleichzeitig Regale voller Erstleseliteratur da stehen haben für Kinder. Ne? Also ich habe das Gefühl, es gibt da von Seiten der KinderbuchhändlerInnen schon teilweise noch Berührungsängste oder
so eine Schere
kommt mir
im
so
Kopf
vor. Das, ja, es ist ja keine andere Zielgruppe, ne, als die Erstlesebücher, die da stehen. Also ja, wundert mich ein bisschen, aber ich habe schon das Gefühl, dass es besser wird. Und diejenigen BuchhändlerInnen, die ich kenne, die eben Kinderbuch begeistert sind und das dann auch immer den Leuten anpreisen im Laden, die verkaufen da total viele von, ne? Also es ist halt einfach so ein Knotenpunkt, der Comic begeistert sein muss, damit es auch zu den Leuten nach Hause findet dann, also die Bücher.
Also das kann man sagen, es ist Kindercomic hat doch noch immer so das Problem mit diesen Gatekeepern, wie man so schön sagt. Es gibt sie noch, die da aufpassen oder die das Gefühl haben, weiß nicht, bin ich noch nicht bereit.
Genau, habe ich schon das Gefühl, ja. Aber das sind, also für mein Empfinden sind das, glaube ich, diejenigen, die auch tatsächlich sich damit noch nicht so beschäftigt haben. Ne? Also die Kindercomics gelesen haben, die es so bei Kiebitz, Reprodukt, Klett-Kinderbuch und so weiter gibt, die sind in der Regel davon total begeistert. Mhm. Die anderen, die haben sich es, glaube ich, tatsächlich einfach durch Vorbehalte noch gar nicht angeschaut.
Ja, befasst.
Das finde ich schade.
Es gibt ja jetzt erstmals, glaube ich, einen Kindercomic-Tag im Mai. Mhm. Vielleicht hilft der so ein bisschen abzubauen, solche Vorbehalte. Bestimmt bist du aber, wir sind ja furchtbar neugierig, schon wieder am nächsten, also längst natürlich am nächsten Buch, Comic, wie auch immer. Hast du da schon was verraten? Oder sagst du, nee, das ist alles noch
Top Secret.
Work in progress und da kann man auch nichts sagen.
Ja, ich glaube, ich kann da schon was dazu verraten. Genau, es wird einen neuen Ulf-Comic geben. Es gibt ja schon im Kiebitz Verlag Ulf und das Rätsel um die Neue von mir, was eine Detektivgeschichte ist um Ulf und seine Detektivfreunde. Und für die gibt es jetzt einen neuen Fall, der natürlich auch wieder im Kiebitz Verlag erscheint, wenn alles gut geht, was ich hoffe, jetzt im Herbst.
Also bist du wahrscheinlich
genau,
schon ziemlich
Genau, der Titel steht
weit.
Noch nicht.
Ja, der Titel steht noch nicht.
Aber ziemlich weit schon.
Genau.
Okay.
Ja, ich bin schon ziemlich weit. Mhm.
Jetzt bin ich gerade, wo du den Namen noch vom des Verlages nochmal genannt hast. Ich glaube, der war ja beim letzten Mal beim Deutschen Jugendliteraturpreis, war reich bedacht und hat sich sehr gefreut. Sollte man vielleicht auch nochmal erwähnen, dass es ja fast ein reiner Kindercomic-Verlag ist. Haben die sich entsprechend auch gefreut und haben das als Bestätigung ihrer Arbeit gesehen, als du den Preis bekommen hast.
Ja, meine Verleger sind sehr zurückhaltend, aber ich glaube, sie haben sich sehr gefreut. Und es ist natürlich toll, dass sie nach, ich glaube, 4 Jahre nach Verlagsgründung 2 Nominierungen beim Deutschen Jugendliteraturpreis haben, ne? Genauso viel wie Carlsen. Das ist ja schon der Hammer. Also ich glaube, die sind sehr glücklich damit, würde ich mal behaupten.
Spricht ja auch dann für den Verlag und dass das Kindercomic ja eine gute Rolle spielt im Augenblick.
Ja, nee, und die beiden vom Kiebitz Verlag, die machen das einfach mit sehr, sehr viel Herzblut. Und genau, das spricht ja für sich, dass 2 Bücher gleich nominiert waren. Und man merkt einfach, dass sie das wirklich mit Gewissen und, wie gesagt, Herzblut machen und da total dahinter stehen und sehr viel Zeit investieren in die Bücher. Und die machen das einfach sehr toll. Ich würde das mit niemandem sonst machen wollen.
Dann freuen wir uns doch schon auf das nächste, was da auch erscheint von
Im
dir.
Im Herbst, also wir merken uns vor, Tanja Esch, im Herbst, Titel noch nicht, aber man kann
irgendwas mit Ulf.
Irgendwas mit Ulf kann man gucken.
Irgendwas
im Kiebitz
mit Ulf,
Verlag.
Genau.
Also wahrscheinlich, wenn so die genau. Programme im Juni, müsste man es wissen, weil dann meistens die Vorschauen kommen, dann werden wir blättern nach Tanja Esch. Irgendwas mit Ulf, genau, vielleicht ist das auch ein schöner Titel. Irgendwas mit Ulf, schon neugierig beim Kiebitz Verlag. Vielen Dank, dass du die Zeit gefunden hast, mit uns zu sprechen. Das war total interessant.
Ja, vielen Dank euch für die Einladung.
Ja, gerne.
Und wir freuen uns schon auf den Herbst.
Wenn dir diese Folge der Kinderbuchpraxis gefallen hat, dann bewerte uns auf den üblichen Podcatchern. Wir freuen uns über dein Feedback und deine Anregungen auf dem Instagram-Kanal Kinderbuchpraxis und natürlich einfach die Kinderbuchpraxis weiterempfehlen.